NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. Oktober 1891. Der Geburtstag der Philosophin und Karmelitin Edith Stein.
Wir verneigen uns tief vor dem Zeugnis des Lebens und Sterbens von Edith Stein, der herausragenden Tochter Israels und zugleich Tochter des Karmels.
Papst Johannes Paul II. Bei der Seligsprechung von Edith Stein im Mai 1987 in Köln. 11 Jahre später sprach er sie heilig und erklärte sie zur Mitpatronin Europas. Edith Stein ist eine moderne Heilige, in deren Leben sich die Aufbrüche und die Katastrophen des 20. Jahrhunderts spiegeln.
In Edith Stein sind alle Stationen der Zeit versammelt.
Thomas Schuld leitet das Edith Stein-Archiv in Köln. Es liegt innerhalb der Klostermauern des Kölner Karmels St. Maria vom Frieden.
Also es ist fast wie in einem Musterbogen. Alles ist in ihr vorhanden. Die Herkunft aus dem Judentum, die atheistische Phase, die Beschäftigung mit der Philosophie, ihr politisches Interesse, dass sie sich für die Frauenfrage engagiert hat, dann die Konversion zum katholischen Glauben, der Eintritt in den Karmel, und dann natürlich dieses schreckliche, grausame Ende. Das ist doch im Grunde genommen das 20. Jahrhundert in einem Leben zusammengefasst.
Man ist auf der Welt, um zu leben und soll das Schöne dankbar hinnehmen. Man soll nur nicht verzweifeln, wenn es anders geht, als man es sich gedacht.
Man könnte sie die Heilige des Scheiterns nennen. Edith Stein hat so vieles in ihrem Leben nicht erreicht, was sie sich wünschte. Sie wollte Philosophieprofessorin werden, das wurde ihr verwehrt. Sie wollte heiraten und blieb allein. Sie wollte lehren und wurde entlassen. Und als die geborene Jüdin schließlich zum Christentum konvertierte und ins Kloster ging, durfte sie auch dort nicht in Frieden leben. Kurz vor ihrem Tod dichtete sie:
Frag mich nicht nach meinen Sehnsuchtswegen. Bin aus deinem Mosaik ein Stein. Wirst mich an die rechte Stelle legen. Deinen Händen bette ich mich ein.
Eines wird man schon sagen können, sie ist nicht unbedingt eine Heilige, die einem so direkt vertraut wird. Also unser traditionelles Bild von Heiligen ist ja manchmal ein bisschen süßlich. Das sind liebe, nette Menschen und sie ist schon, das sieht man ja auf den Fotografien, ein strenger Typus, vielleicht auch herb, sehr sachlich. Und trotzdem scheint von ihrer Person bis zum heutigen Tage etwas auszugehen, was die Menschen interessiert und vielleicht auch ihre eigenen Fragestellungen betrifft.
Als jüngstes von 11 Kindern einer Kaufmannsfamilie wird Edith Stein am 12. Oktober 1891 in Breslau geboren. Sie ist ein überempfindliches Kind, manchmal unbezähmbar und zornig und sehr begabt. Sie gehört zu den ersten Mädchen, die das Gymnasium besuchen dürfen. Ihre schriftlichen Abiturprüfungen sind so ausgezeichnet, dass man ihr die mündlichen Prüfungen erlässt. 1911 beginnt sie mit dem Studium der Germanistik, Geschichte, Philosophie und Psychologie in Breslau. Dann entdeckt sie die Werke des Philosophen Edmund Husserl, der in Göttingen mit seiner Lehre der Phänomenologie Furore macht. Genau das ist es, was Edith sucht. Klare Begriffe, sichere Erkenntnis der objektiven Welt. Ihr Antrittsbesuch bei Husserl ist kurz.
Haben Sie denn schon etwas von mir gelesen?
Die logischen Untersuchungen.
Die ganzen logischen Untersuchungen?
Den zweiten Band ganz.
Den ganzen zweiten Band? Nun, das ist eine Heldentat.
Damit war ich aufgenommen.
Doch die wissenshungrige Studentin ist nur kurze Zeit glücklich in Göttingen. Ihr rastloser Verstand martert sie mit Fragen.
Dieses Ringen nach Klarheit vollzog sich nun in mir unter großen Qualen und ließ mir Tag und Nacht keine Ruhe. Damals habe ich das Schlafen verlernt und es hat viele Jahre gedauert, bis mir wieder ruhige Nächte geschenkt wurden.
Nach und nach arbeitete ich mich in eine richtige Verzweiflung hinein.
Sie erlebt eine tiefe Sinnkrise, fühlt Todessehnsucht. Wozu das alles? Wozu überhaupt leben? Das jüdische Elternhaus hat ihr keine tiefe Bindung zum Glauben vermittelt und schon als Jugendliche wollte sie mit Religion nichts mehr zu tun haben. Jetzt, mit 26 Jahren, fragt sie sich, ob sie vielleicht etwas Wichtiges im Leben übersehen hat.
»Glaubst du an Gott?«, fragte ich einen Mitstudenten, einen gesetzestreuen Juden, und er antwortete, »Gott ist Geist, mehr ist darüber nicht zu sagen. Das war mir, als ob ich einen Stein statt Brot bekommen hätte.«
Im Jahr 1915 arbeitet Edith Stein mehrere Monate in einem Kriegslazarett. Dann beendet sie ihre Dissertation bei Edmund Husserl. Ihr Thema soll eine wichtige Frage im Gedankengebäude Husserls klären.
Die Einfühlung als Verstehen geistiger Personen.
Nur wer sich selbst als Person, als sinnvolles Ganzes versteht, kann andere Personen verstehen,
heißt es in der Einleitung. Es sei genau dieses Thema, schreibt sie,
das mir persönlich besonders am Herzen lag und mich in allen späteren Arbeiten immer wieder neu beschäftigte. Zum Aufbau der menschlichen Person.
Mit Summa cum laude erwirbt Edith Stein ihren Doktortitel. Als Husserl von Göttingen nach Freiburg wechselt, nimmt er sie als Assistentin mit. Sie soll aus den chaotischen Aufzeichnungen des Professors stringente Texte formulieren. Eine zermürbende Aufgabe, die sie trotzdem bewältigt.
Im Allgemeinen sind es zwei Sachen, die meine Spannkraft aufrechterhalten. Die Begier zu sehen, was aus Europa wird, und die Hoffnung, etwas für die Philosophie zu leisten.
Edith Stein will sich nun selbst habilitieren und Professorin werden. Und sie legt dafür eine kluge Abhandlung nach der anderen vor. Doch sie scheitert. Denn niemand kann, niemand will sich eine Frau in dieser Position vorstellen. Selbst Husserl, der am besten weiß, wie geeignet sie ist, schreibt scheinheilig in seinem Empfehlungsbrief:
Sollte die akademische Laufbahn für Damen eröffnet werden, so könnte ich sie an allererster Stelle empfehlen.
Dieses Gefühl der absoluten Machtlosigkeit ist etwas, worein ich mich gar zu schwer finden kann. Aber man muss wohl mal die eigene Ohnmacht zu Gemüte geführt bekommen, um von dem grenzenlosen Vertrauen auf sein Wollen und Können, wie ich es früher besaß, geheilt zu werden.
Auch mit einer Ehe, die Edith Stein sich wünscht, wird es nichts.
Es hat zwei Liebesbeziehungen gegeben mit zwei sehr bekannten Philosophen, Roman Ingarden und Lips. Was da nun im Einzelnen gewesen ist, werden wir nicht mehr erfahren können.
Klar ist nur, dass beide Beziehungen nicht von Edith Stein, sondern von den Männern, aufstrebenden Akademikern, beendet werden. Für den Leiter des Edith-Stein-Archivs, Thomas Schuld, hätte eine solche Ehe aber ohnehin wenig Aussicht auf Erfolg gehabt, denn die Rolle der Gattin im Hintergrund hätte Edith Stein schlecht gestanden.
Das hätte von Edith Stein nicht erwartet werden können. So eine selbstständige, hochintelligente, kluge Frau hätte sich nicht von einem Herrn Lips und einem Herrn Ingarden dann sagen lassen, dann bleib jetzt mal in der Küche.
Edith Stein muss ihren Lebensweg umlenken. Zu viele Türen sind inzwischen verschlossen. Die katholische Kirche wird ihre neue Heimat. 1921 stößt sie auf die Autobiografie der eigenwilligen Karmelitin Teresa von Avila. Papst Johannes Paul II.
Die ganze Nacht hindurch hatte sie gelesen bis zum Aufgang der Sonne. In dieser Nacht hat sie die Wahrheit gefunden. Nicht die Wahrheit der Philosophie, sondern die Wahrheit in Person. Das liebende Du Gottes.
Es ist eine unendliche Welt, die sich ganz neu auftut, wenn man einmal anfängt, statt nach außen, nach innen zu leben.
1922 lässt sie sich taufen. Die Mutter verbietet ihr daraufhin das Haus. Da kommt das Angebot einer Stellung bei den Dominikanerinnen in Speyer gerade recht. Sie unterrichtet nun an der Lehrerinnenbildungsanstalt und am Mädchenlyzeum des Ordens. Dass sie eine kleine Zelle im Kloster bewohnt, gefällt ihr gut.
Es gibt keinen Menschen auf der Welt, mit dem ich tauschen möchte.
Von Speyer aus unternimmt Edith Stein noch einen letzten Versuch, sich zu habilitieren und beginnt mit Übersetzungen mittelalterlicher Philosophen wie Thomas von Aquin. Wieder bekommt sie eine Absage. Dann wagt sie etwas Neues. Schon seit ihrer Studienzeit hat sie sich mit dem Thema der Gleichberechtigung von Männern und Frauen befasst. Nun hält sie Vorträge zu diesem Thema und erhält bald Einladungen von Hochschulen und Bildungseinrichtungen. War sie bisher nur in philosophischen Fachkreisen bekannt, so zählt sie jetzt als Dozentin, Rednerin und Autorin zu den bekanntesten katholischen Frauen in Deutschland.
Die Frauenfrage hat sicherlich für sie eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Sie war da teilweise sehr fortschrittlich in ihren Ansichten. Sie hat aber auch durchaus ein traditionelles, auch christliches Bild, kann man sagen, der Frau entwickelt.
1932 nimmt Edith Stein eine Dozentenstelle am Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster an. Ihr Aufgabengebiet? Frauen- und Mädchenbildung. Ein Jahr später, wenige Wochen nach Hitlers Machtübernahme, muss sie die Stelle schon wieder aufgeben.
Es wurde mir klar, dass man im Erziehungswesen am allerwenigsten Einflüsse dulden würde, die der herrschenden Richtung entgegen wären.
Und wir haben gerade aus der Zeit nach 1933 sehr viele Äußerungen von ihr, wo sie sich vehement gegen die Judenverfolgung, gegen den Antisemitismus ausspricht.
Sie bittet sogar Papst Pius XI., eine Enzyklika, also ein Rundschreiben an alle Bischöfe zu verfassen und darin Stellung gegen den Faschismus zu nehmen. Ohne Erfolg. Und wieder steht sie vor der Frage, wie soll es in ihrem Leben weitergehen? Auswandern will sie nicht. Also macht sie das, was sie schon lange heimlich plant. Sie tritt in den Orden der Kölner Karmelitinnen ein. Dort nimmt sie einen neuen Namen an, Theresia Benedicta vom Kreuz. Nach der Reichspogromnacht im November 1938 weiß sie, dass sie in Deutschland nicht bleiben kann. Gemeinsam mit ihrer Schwester Rosa sucht sie Zuflucht in den Niederlanden, im Karmelkloster von Echt. Ihre Mitschwestern erinnern sich voller Liebe an Schwester Benedicta.
Ich habe mich sehr an ihr erbaut, mit ihrem guten Beispiel, was sie uns gab.
Sie war sehr einfach und lieb und auch sehr ernst, aber sie konnte auch mal drollig sein.
Sie hat so einen einfachen, demütigen Eindruck auf mich gemacht.
Als auch in den Niederlanden Juden deportiert werden, protestieren die dortigen Bischöfe dagegen. Die Nazis quittieren das mit einer Racheaktion. Sie holen die getauften Jüdinnen und Juden aus den Klöstern. Die Schwestern Stein werden am 2. August 1942 verhaftet. Schwester Stanisla erinnert sich.
Und wie sie da kam, ja, habe ich sie umarmt. Und ich habe wirklich nicht geweint, nur geschrien habe ich. Ja. So leid tat mir das. Und das sagte sie mir so ruhig. Schwester Stanisla, schrei doch nicht so, bleib ruhig. Das waren ihre letzten Worte. Aber dann habe ich doch geweint.
Edith Stein sagt zu ihrer Schwester Rosa,
komm, wir gehen für unser Volk.
Am 9. August 1942 werden Edith und Rosa Stein in der Gaskammer von Auschwitz-Birkenau ermordet. Ob sie dieser Märtyrertod wirklich zu einer katholischen Heiligen macht, fragen sich manche. Denn Edith Stein sei ja nicht für den christlichen Glauben, sondern wegen ihrer jüdischen Geburt gestorben. Thomas Schuld, Leiter des Edith-Stein-Archivs in Köln, sieht in dieser Diskussion jedoch auch eine Chance.
Gerade weil das so ineinander verflochten und kompliziert ist, ist für uns, für die Nachlebenden, die Chance da, das als Anlass zu nehmen, zur Versöhnung beizutragen.
Wer sühnt für das, was am jüdischen Volk im Namen des deutschen Volkes geschieht? Wer wendet diese entsetzliche Schuld zum Segen für beide Völker? Niemals darf doch in der Welt der Hass das letzte Wort haben.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Edith Stein, die heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.